Jetzt hätte ich den zweiten großen Block oder das unter drittens, also die erste Abteilung, was kann ich wissen? Mal abgehandelt. Auch da, mir ist schon klar, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat formale Logik studiert oder er hat hier in Erlangen die Konstruktivisten, die vor 20 Jahren mal hier den großen Ton angegeben haben. Den Thiel gibt es noch, oder? Ich glaube, Thiel gibt es noch. Ist denn überhaupt der berufsmäßige Philosoph hier, der das sagen könnte, ob es den noch gibt, den Thiel? Also egal. Wer die Philosophie von dem Eck her kennt, der hat durchaus Schwierigkeiten, das jetzt alles zu akzeptieren und zu sagen, das gilt auch für meine Abteilung. Aber da bin ich gern bereit, mich von der philosophischen Fachschaft oder vom Fachbereich einladen zu lassen und dann über formale Logik zu sprechen. Also es geht halt hier darum, einmal einen Überblick über das Fach zu geben und über die ganze falsche Stellung zur Welt, die in dem Fach aktiv ist. Und da muss man sich halt mit Zugängen zufrieden geben, die gegenüber der Auffächerung, die das Fach inzwischen erfahren hat, was Abstraktes haben, meiner Behauptung nach gleichwohl, es ist das Allgemeine des Fachs. Widmen wir uns also in der übrigen Zeit noch dieser Moralphilosophie, der Ethik. Kants zweite Frage. Was soll ich tun? Also, was kann ich wissen, was soll ich tun? Jetzt, was soll ich tun? Was sind denn das für Fragen? Da hat er eine Frage angezettelt, die bewegt sich haargenau zwischen Wollen und Müssen. Frage ich, was will der? In der Regel übrigens kein großes Rätsel, es ist in dem, was einer tut, manifest, was er will. Es sind Ausnahmefälle, wo das rätselhaft ist, aber egal. Was will einer? Ja, was will einer? Das zielt dann aufs Subjekt. Frage ich, was muss ich tun? Das zielt auf äußere Gewaltverhältnisse, vielleicht Sachzwänge, gesellschaftliche Nötigungen, vielleicht aber auch auf Natur. Ich muss essen zwischendurch. Sollen. Was ist Sollen eigentlich? Sollen ist dieses rätselhafte Mittelfeld zwischen Wollen und Müssen. Nämlich ein freiwillig übernommenes Müssen. Jeder weiß, wenn es ums Sollen geht, dann geht es nicht ums Wollen. Ja, Pflicht und Neigung sind nicht dasselbe. Sollen zu seine Interessen verfolgen, soll man so leicht nicht, denn das tut man sowieso. Sollen ist das Abstandnehmen von den Interessen. Kurzum, man wäre in einer Ecke, wo es richtig was zu erklären gibt. Was ist denn das für ein Bereich des menschlichen, der menschlichen Subjektivität und des Tuns, wenigstens aber des Redens, dass es eine Abteilung gibt, das soll man was, was man eigentlich nicht will, aber auch gar noch nicht richtig muss. So, also das wäre ein Rätsel, das führt in die Gesellschaftstheorie. Was sind denn das für Verhältnisse, dass es diese Kategorie gibt? Abstand nehmen von den Interessen, aber das aus freien Stücken. Gut, da gäbe es was zu erklären. Machen das die Philosophen? Nein, das ist nicht ihr Feld. Was soll ich tun? Da merkt man schon, der Kant ist gleich mittendrin in der Frage. Also der thematisiert nicht, was ist denn das für merkwürdige Welt? Merkwürdige Abteilung der Welt, in der ein Sollen existiert, sondern der ist gleich mittendrin. Was soll ich tun? Kann auch noch anders ran. Man könnte ja auch sagen, ich weiß schon, wo das hingehört, das Sollen. Es gehört in die Moral. Die Menschen begründen ihre Handlungen moralisch und sie stellen ihre Forderungen an andere moralisch. Sie behaupten das, was sie tun, als in Übereinstimmung mit allgemeinen Normen und Rechten und Pflichten liegend, sodass sie mit dieser Gleichsetzung zwischen ihrem Tun und den allgemeinen Geboten eigentlich das Bewusstsein des Rechts ihrer Handlungen ausdrücken. Und sie werden anspruchsvoll gegen andere mit dem Argument, da habe ich ein Recht drauf, da habe ich einen Anspruch drauf. So viel Rücksicht kann man doch verlangen. Kurzum, man ist in einem Bereich, wo auf allgemeine Prinzipien plädiert wird und damit immer gerechtfertigt wird, was man will. Ein Feld der praktischen Heuchelei. Auch das wäre eine interessante Abteilung der Forschung. Auch da wäre gut rauszubringen, warum tut man das denn? Und was nützt es denn eigentlich, wenn man immer darauf plädiert, was ich will, da habe ich auch ein Recht drauf. Aber wie gesagt, Philosophen haben es mit dem Ganzen nicht. Die sind mittendrin. Wenn Kant fragt, was soll ich tun, dann ist er nicht mehr distanziert von der Sache, was ist das für ein Feld, in dem es ein Sollen gibt, sondern dann ist er fürs Sollen. Aber, und jetzt wieder, sehr im Sinne meiner Hauptüberschrift. Jedes Sollen akzeptieren wir überhaupt nicht. Das Sollen wird geprüft. Nur ein vernünftiges Sollen lassen wir gelten. Aber ein vernünftiges Sollen, das hat sich dann aber auch echt befolgt. Die Moralphilosophie ist bemüht um die vernünftige Begründung von Normen und Pflichten und Tugenden. Halt mit dem Ton, wir wollen sie erst prüfen. Nur wirklich vernünftige Pflichten lassen wir gelten. Aber halt mit dem Ton. Und wenn wir sie geprüft haben, dann muss aber auch wirklich jeder sie unterschreiben und sich an sie halten. Man merkt da, was wird gefordert? Es wird gefordert, dass eine Pflicht begründet wird. Ja? Was eine Pflicht als vernünftig ausgewiesen wird. Das ist, was spricht für die Pflicht? Und dann muss man immer den Ausgangspunkt bedenken, die Neigung nicht. Das war der Ausgangspunkt, die Pflicht steht ja gegen die Neigung. Was man sowieso will, dazu braucht man nicht verpflichtet werden. Und wozu man verpflichtet wird, das ist was man nicht von selber will. Also ist es die Frage, die Suche nach der Vernunft des Abstandnehmens von Interessen. Das ist die Frage. Also, es ist die Forderung nach der Legitimation, nach der Rechtfertigung von Vorschriften. Und wenn sich die Philosophen dran machen, das zu rechtfertigen, dann muss ich eines sagen, zum Ziel kommen sie nie. Jetzt habe ich ziemlich geredet und nicht mehr auf die Zitate geachtet. In der Abteilung B. Lass mal das erste Zitat mal weg. Das erste Zitat geht einfach drauf, es gibt ein Bedürfnis, die Gebote zu begründen, damit ihnen gehorcht wird. Davon habe ich gerade geredet. Jetzt kommt das Spähmann-Zitat. Das ist schön, weil es über die Schwierigkeit, auch da wieder Leistungsfähigkeit und Nichtleistungsfähigkeit des Versuchs, moralische Normen zu begründen, sich hermacht, über das sich darüber geht. Argumente, sagt er, können überhaupt nur funktionalistisch sein. Also sie können nur die Notwendigkeit von was erweisen. Die Frage ist nur, was ein argumentatives Denken leisten kann und was nicht. Es kann viel leisten. Das Maximum seiner Möglichkeiten hat schon Platon aufgewiesen. Es kann an seine eigene Grenze, das heißt an den Rand von Einsichten führen, die nicht mehr argumentativ, das heißt funktional herleitbar sind. Ein dem Wesen des Menschen gemäßer Funktionalismus kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik der dreifachen Ehrfurcht vor dem, was über uns, was unseresgleichen und was unter uns ist, auch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten aufs Ganze und auf die Länge gesehen für den Menschen das Beste ist. Also worauf es mir hier ankommt, ist Folgendes. Funktionalismus, das ist Nützlichkeit. Das ist, ich weiß, wofür was gut ist und dann kann ich ja sagen, ob ich es haben will oder nicht. Ein dem Menschen gemäßer Funktionalismus also ein dem menschengemäßes Nützlichkeitsdenken, kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik, ein Abstandnehmen vom Nutzen, der dreifachen Ehrfurcht, auch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten, also in letzter Instanz verdammt nützlich ist. Was sollen so ein Geeier? Er merkt, die kommen nicht davon weg, weder vom Nutzen noch vom Abstandnehmen davon. Wie kann man überhaupt moralische Pflichten begründen? Wie kann man denn begründen, du sollst bei Rot nicht über die Ampel gehen? Oder du sollst einem Bettler was schenken? Na gut, also nützen tut es nichts, man muss, es gibt das Geld ja her. Man soll dem Bettler was schenken, warum? Damit er was hat, na gut. Aber dann hat es der, wo ist da die Überzeugungskraft? Letzten Endes geht es nur dadurch, dass man die Begründung entweder in die Ecke treibt, denselben Inhalt in einer abstrakteren Form zu behandeln, als ob es der Grund für die konkrete wäre. Ja, du sollst dem Bettler einen Fünfer geben, weil allgemeine Menschenliebe Gebot ist. Weil du im anderen Menschen deinesgleichen erkennen sollst. Jetzt bist du beim nächsten Sollen. Man merkt, eigentlich ist es überhaupt keine Antwort, es ist ja bloß die Wiederholung. Es ist die Wiederholung als Antwort. Die Wiederholung in abstrakterer Form. Und die Frage, und warum soll ich in dem, der mich gerade nichts angeht, meinesgleichen erkennen? Die Frage wiederholt sich ja bloß. Oder umgekehrt, wenn die Frage von Anfang an mein Antrieb wäre, in jedem sehe ich immer meinesgleichen und denke immer von ihm her, dann hätte ich dem Bettler ja von vornherein was gegeben und bräuchte nicht dazu aufgefordert zu werden. Also, es ist eine Forderung, die entweder sie wird begründet mit demselben Gehalt in abstrakterer Form. Und da sind die Philosophen gut und da ist der Kant danach gut gewesen mit seinem nie anders handeln als das Gesetz deines Handelns, die Grundlage einer allgemeinen die Maxime deines Handelns, die Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte. Es ist eine ganz vertrackte Form von immer an anderen denken. Die Alternative ist, und auch ohne die kommt der Kant nicht aus. Kant beweist, dass Diebstahl nicht nützt. Ganz vertrackt. Aber das muss ich jetzt nicht alles ausbreiten, das kann man auch bei anderer Gelegenheit machen, wenn es sein soll. Sie kommen vom Nutzen umgekehrt auch nicht los. Wenn Sie aber dann die uneigennützige Handlung als letztlich nützlich darlegen, dann ist die Aufforderung zum Uneigennützigen eigentlich widerlegt. Wenn man letztlich beim Nutzen landet, na, dann ist dem Bettler was geben, sowas wie eine Investition in die Zukunft, wenn es mich mal trifft. Das kann man schon auch sich so denken, ja? Du könntest auch in die Lage geraten und dann ist es aber nützlich, wenn wer anders das macht. Ja, kann man sagen. Nur, dann ist wieder das Abstandnehmen vom Interesse weg. Und das Doppelte kriegen Sie nie los. Ihr müsst Abstand nehmen vom Interesse und das ist letztlich verdammt nützlich. So, in diesem Widerspruch treibt sich jede Ethik rum. Und es gibt gar keinen Weg, wie man aus der rauskommen könnte. Denn wenn ich einen Abstand nehmen vom Interesse für vernünftig erkläre, dann muss ich demjenigen, dem ich das sage, irgendeinen Grund geben, warum er es für sich für vernünftig halten soll. Und es muss für ihn was sein. Ich kann gar nichts für vernünftig erklären, wenn es nicht nützlich für ihn ist, an dem ich das rantrage. Aber jetzt muss ich ja gerade, oder soll ich ja gerade an den rantragen, das Abstandnehmen vom Nutzen ist nützlich. Also treibt sich die Ethik unvermeidlich immer in diesem Widerspruch rum. Und die ganze ethische Theorie, die landet immerzu bei solchem Zeug. Gehen wir zu dem Horkheimer, das ist ein wunderbares Zitat.
Kannst du mal vorher noch zu dem Zitat davor sagen, was das Beispiel vom Bettler zu tun hat mit dem Abstrakten? Ich habe es nicht verstanden, wie das Beispiel dafür steht.
Also, der Text sagt, Mitte des Zitats, ja, oder unter der Mitte. ein dem Menschen gemäßer Funktionalismus kann zeigen, dass eine nicht funktionale Ethik der dreifachen Ehrfurcht vor dem, was über uns, das ist Gott, von was unseresgleichen, das ist der Mitmensch und Bettler, was unter uns, das ist das Tierreich, ist die dreifache Ehrfurcht, auch unter Nützlichkeitsgesichtspunkten, aufs Ganze und auf die Länge gesehen für den Menschen das Beste ist. Nochmal, die Ehrfurcht ist das Abstandnehmen vom Nutzen. Ehrfurcht heißt, ich kenne was Höheres als mein Nutzen. Ich habe Ehrfurcht, ich beuge mich unter was irgendwie Heiliges. Ehrfurcht passt gerade zu heilig. Ehrfurcht ist was, da habe ich mich zu verbeugen davor. Gut. Ist das Problem immer noch oder ist es gelöst?
Nee, ist nicht gelöst. Ich muss jetzt eine bessere, eine konkretere Frage stellen.
Nein. Spähmann versucht zu begründen, warum Ehrfurcht fällig ist. Ehrfurcht heißt, du musst dich unter was stellen, du musst was heilig halten. Das Leben zum Beispiel, auch im Tierreich. Warum? Was kann einen anführen dafür, dass man was heilig halten muss? Man hat einen Vorteil davon. Und aufs Ganze gesehen ist es für einen Menschen das Nützlichste. Jetzt denk mal, heilig ist weit über Vorteil. Heilig ist Abstand nehmen vom Rechnen, vom Vorteil suchen, vom Nutzen wollen. Man muss was heilig halten und warum? Weil aufs Ganze gesehen ist das eigentlich ziemlich vorteilhaft. So, und so passt es, das ist ungefähr das, was ich vorhin da dran zeigen wollte. Jetzt ist, und das ist vielleicht in der heutigen Moral, Philosophie und Ethik, also ich habe das Vorlesungsverzeichnis angeschaut, da gibt es doch jetzt den, der sagt, Gerechtigkeit für, wie heißen sie, Maulwürfe oder sowas ähnliches, Hedgehogs. Igel, genau, Gerechtigkeit für Igel. Und überhaupt Gerechtigkeitstheorien, Rawls und so weiter. Die kommen ja von der anderen Ecke her. Die treten ja gar nicht ans Individuum heran und sagen, rechtfertige dein Handeln. Ja, und das würde passen zu deinem Denken aus dem Geist der Rechtfertigung. Man verlangt Rechtfertigung dessen, was einer treibt, durch die Identität mit höheren Maßstäben, denen er dabei gehorcht. Und nächste Ebene, und man prüft dann, man rechtfertigt dann seinerseits als Philosoph die höheren Maßstäbe, indem er erstmal sagt, jede Pflicht lasse ich nicht gelten, ich prüfe die Pflicht auf Vernünftigkeit und nur vernünftige Pflichten lassen wir gelten und dann wird geprüft und dann wird die Vernunft von Pflichten bewiesen. Viel praktischer und weniger aufs Individuum und die Erziehung der Bagage gerichtet, ist mehr der umgekehrte Gedanke, nämlich wir brauchen Maßstäbe der Gerechtigkeit, wir brauchen Vorstellungen vom guten Leben, von der guten Gesellschaft, damit wir die Schlechte kritisieren können. Also, jetzt nicht rechtfertige dein Handeln, sondern wir brauchen Rechtfertigungsgesichtspunkte, damit wir prüfen und kritisieren können, was wir vorfinden, auch an Gesellschaft und Wirtschaftsordnung etc. Ist in der Sache dasselbe. Ja? Da wird halt jetzt nicht das Handeln des einzelnen Individuums, sondern da wird die ganze Gesellschaftsordnung oder irgendein Ausschnitt von ihr auf ihre Gerechtigkeit, also auf ihre Übereinstimmung mit einem Ideal hin überprüft. Der Gedanke ist, und da merkt man, das ist nicht, ich will die Gesellschaft erkennen, ich will verstehen, wie sie funktioniert, sondern es ist der Gedanke, ich fordere die Rechtfertigung dieser Ordnung. Und wie rechtfertigt man sie? Indem man sie an einem höheren Maßstab misst und dann als gerecht oder als nicht gerecht verurteilt. Auch das, wichtig, das ist Rechtfertigungsdenken. Das ist nicht, ich will wissen, was gespielt wird. Ich will verstehen, wie dieser Laden funktioniert. sondern es ist eine andere Stellung. Es ist die Stellung, ich will den Laden, wie er ist, und ich weiß schon, er hat so seine Herden. Ich will den Laden überprüfen auf Übereinstimmung mit idealen Gesichtspunkten der Gerechtigkeit. Dazu, so reden sie dann, müssen wir aber erstmal Gesichtspunkte der Gerechtigkeit entwickeln. Also Legitimationsdenken von der anderen Seite her, wir müssen Maßstäbe der Legitimation entwickeln, damit wir prüfen und verwerfen. Als gerecht oder ungerecht. Irgendeine Wirtschafts- oder Gesellschaftsordnung. Jetzt kommt unser Horkheimer, der auf eine wunderbare Weise hier praktisch geständig wird. Der vertritt nämlich das. Es gibt, sagt er, in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Auch da möchte man gern sagen, was soll denn das sein, ein vernünftiges Ziel an sich? Ziele sind immer Verhältnisse zu Bedürfnissen, oder Ziele ergeben sich aus Mitteln, aus dem Wollen von Mitteln, weil man den Effekt des Mittels will. Ein vernünftiges Ziel an sich ist selber schon ein reines Moralgebot. Ja, also irgendwas wie quäle nie ein Tier zum Scherz oder wie heißt das mit dem, was du nicht willst, dass man dir tut oder irgend sowas. Es gibt in der heutigen Wissenschaft kein vernünftiges Ziel an sich. Da die Zwecke nicht mehr im Lichte der Vernunft bestimmt werden, ist es auch unmöglich zu sagen, dass ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, weniger vernünftig ist als ein anderes. Ist einmal die philosophische Grundlage der Demokratie zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Also, was sagt er? Er sagt, und er will natürlich einen Widerspruch, einen Stolperstein formulieren, wenn er sagt, ein ökonomisches oder politisches System, wie grausam und despotisch es auch sei, da sagt er ja schon, dass es schlecht ist. Also er beansprucht ja auch von dem Leser, dass der das gleich mitmacht. Und von dem er gleich sagt, es ist schlecht, weil grausam und despotisch, sagt er, kann er nicht mehr sagen, ob es eigentlich schlecht ist. Ja, wann kann man das nicht, wenn man keine höheren Maßstäbe hat? Wenn man sich nicht eine Utopie gezimmert hat, wenn man nicht ein Ideal von Gesellschaft im Kopf hat, wenn man sich nicht normative Gesichtspunkte erfunden hat, mit denen man die Realität überprüft, eben auf ihre Legitimation hin überprüft und verwirft, dann, sagt er, kann man überhaupt nichts mehr verwerfen. Und dann sagt er noch, wie er es meint, und das ist das Wunderbare, warum ich das Zitat so liebe. Ist die philosophische Grundlage der Demokratie einmal zusammengebrochen, so ist die Feststellung, Diktatur sei schlecht, nur für solche Menschen rational gültig, die nicht ihre Nutznießer sind. Also kurzum, wer unter der Diktatur zu leiden hat, dass der sie schlecht findet, ist dem Horkheimer kein Rätsel. Ja, kein Wunder, möchte er fast sagen. Na, dass die nicht dafür sind, braucht man sich nicht wundern. Aber der Diktator selber, findet der die Diktatur eigentlich schlecht? Und Horkheimer sagt, er lässt als Urteil eigentlich bloß das gelten, was auch der Diktator als Verurteilung seiner Ordnung gelten lassen würde. Nur ein allgemeiner, nicht am Interesse der Geschädigten orientierter Maßstab ist in seinem Urteil ein respektabler Maßstab. Die Geschädigten, das ist ja sozusagen bloß eine partikulare Sicht, bloß die von den Geschädigten. Da merkt man, so einer denkt nicht dran, die Geschädigten aufzurufen, lasst es euch nicht mehr gefallen. Der sagt, wir brauchen eine Philosophie, die uns instand setzt, und zwar dadurch, dass wir Utopien entwerfen, oder ja wenigstens Maßstäbe des Gerechten konstruieren, die uns instand setzt durch solche Maßstäbe, die schlechte Realität ganz allgemeingültig. Also abgesehen von denen, die die Opfer dieser Ordnung sind, schlecht zu finden. Da merkt man, der sagt, verurteilen. Verurteilung lässt er nur gelten, wenn sie moralisch ist. Wenn sie sich auf allgemein akzeptierte Maßstäbe beruft. Dass die Opfer einer Ausbeutungsordnung gegen die sind, das lässt er nicht als ihr Kritik gelten. Das ist nämlich die andere Sache. Hier wird behauptet, es ließe sich nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, wenn wir keine philosophischen Maßstäbe entwickelt hätten. Das ist ganz und gar verkehrt. Es gibt die Frage nicht, okay, im Kapitalismus herrscht Ausbeutung, aber jetzt brauchen wir erst noch eine Moral, die uns sagt, ob das eigentlich gut oder schlecht ist. Das gibt es nicht. Es ist eine Sachfrage, ob die Arbeitskraft hier ausgebeutet wird oder nicht. Und wer das bejaht, hat die Sache verurteilt. Es gibt nicht mehr die Frage, so mag es schon sein, aber was heißt das schon? Jetzt brauchen wir erst noch einen Gesichtspunkt der Beurteilung. Den gibt es nicht. Die erkannte Sache wird vernünftigerweise am Interesse gemessen. Und das ist die Beurteilung. Die philosophische These, die Moralphilosophie als notwendig erklärt, die These hat, die sagt, aus einem Sein folgt kein Sollen. Ja, das, wer Philosophie studiert, ist dem Satz auch irgendwann mal über den Weg gelaufen. Aus einem Sein folgt kein Sollen ist ein falscher Satz. Objektive Erkenntnis der Verhältnisse ist dann, wenn die Verhältnisse erkannt sind, Gegenstand des Interesses. Und dann ist das Interesse der Maßstab. Dumm ist es, die unerkannte Sache am Interesse zu messen. Da geht man oft in die Irre. Und man sagt, was habe ich davon? Und da habe ich den Scherz, habe ich schon öfter mal erzählt. Die Generation meiner Väter war noch im Zweiten Weltkrieg. Und die Frage, was habe ich davon, die kann man auch mal so beantworten, naja, im Krieg hat man wenigstens mal die Welt gesehen. Da merkt man, da wird die unerkannte Sache beurteilt. Da wird ein Moment an der Sache herausgenommen, um das ist es wirklich nicht gegangen. Ja, aber jemand kann sein Interesse dran knüpfen, kann sagen, ja, für mich war es was, ich war mal in Frankreich. Die erkannte Sache beurteilen, heißt wissen, was ein Krieg ist, wissen, worum es im Krieg geht und dann sagen, ist es was für mich. Da brauche ich keine Philosophie und keine Maßstäbe mehr. Da ist mein Interesse der Maßstab.
Aber und was ist mit den ausgebeuteten Leuten bei einer Literatur nicht auch so, dass die halt für ihren kleinen Aspekt davon haben und dass die Literatur im Allgemeinen, wenn man alles davon gesehen hat, eben auch was ganz anderes sein könnte, dass man vielleicht zum anderen Schluss kommt. Das ist doch genau das Gleiche mit dem Krieg, oder?
Ja.
Warum ist es dann bei der Diktatur albern, dass man da erstmal eine Philosophie braucht und beim Krieg ist, dass man erstmal alles gesehen haben muss und das irgendwie alles braucht, um sagen zu können, ja, das ist was für mich oder nein, das ist nicht für mich irgendwie das, was man machen muss.
Ich habe jetzt diese Formel, die erkannte Sache mehrfach benutzt. Ja? Wenn man herausgefunden hat, worum es bei was geht, das hat nichts mit Philosophie zu tun. Aber die Frage lebt davon, dass das reingedacht war. Wenn ich es bei der Diktatur sage, ja, da kann ich auch diesen dummen Menschen zitieren, der sagt, na immerhin, es war Ruhe und Ordnung. Ja, wird es sicher geben. Gibt es ja sicher bei jeder Diktatur. Die hat ja immer auch ihre Anhänger. Wenn ich frage, und warum war sie denn nötig? Wozu ist sie denn da? Was ist denn ihr Zweck? Und meinetwegen, dann heißt der Zweck, um den Klassenkampf der Gewerkschaften niederzuhalten. Das war bei mancher Diktatur der Zweck. Wenn ich das rausgefunden habe, dann stelle ich mir die Frage, so, das war also die Diktatur, die Straßen waren sauber. Nachts konnte man auf die Straße gehen und die Verbrecher sind alle eingesperrt gewesen. Aber wenn das der Zweck war, bin ich dann dafür oder nicht? Hat nichts mit Philosophie zu tun. Du weißt, worum es geht und dann misst es an deinem Interesse. Philosophie, also Horkheimer redet ja ganz anders. Der sagt ja, an seinem Interesse messen können die Opfer der Diktatur die Diktatur schon. Und die werden auch ganz leicht sagen, sie sind dagegen. Aber das ist doch gar kein valides Urteil, weil das sind ja die Betroffenen. Ein valides Urteil wäre doch bloß, wenn es allgemeingültig wäre. Also wenn es von einer Art wäre, dass auch diejenigen, die die Nutznießer der Diktatur sind, sie schlecht finden. Also der verlangt, man darf nicht am Interesse messen. Oder das machen die Leute schon, das am Interesse zu messen. Aber das ist doch uninteressant. Eine valide Verurteilung kommt bloß dann zustande, wenn wir einen allgemein gebilligten Maßstab, den auch der Diktator unterschreiben kann, in die Welt setzen oder finden oder erfinden, an dem dann die Diktatur als schlecht erscheint. Das war der Unterschied. Die Sache erkennen und dann am Interesse messen, das war jetzt das, wofür ich plädiert habe, das ist rational. Dumm ist es, mit dem Interesse auf die unerkannte Sache losgehen. Da erwischt man manchmal Ecken und Zufälle, da ist man im Wald. Aber die erkannte Sache am Interesse messen, das reicht völlig, sie zu verurteilen oder sie gut zu finden. Das war jetzt die Sortierung. Ja? Ich bin eigentlich nicht dafür, mit C noch anzufangen. Das ist halt dann die Abteilung Sinn, was dann eben Sinn im Leben, Sinn in der Kunst und so weiter seinen Platz hat. Es ist auch ein großer Teil der Philosophie, ist auch wichtig. Es ist die Grundlogik, die ich vorhin schon beim Sinn des Lebens angesprochen habe. Also bei Heideggers Frage nach dem Wozu des Daseins. Ist also abstrakt schon mal thematisiert worden und da kommen jetzt halt moderne Stellungnahmen dazu, im Wesentlichen aus der kritischen Theorie. Das muss jetzt nicht mehr sein oder vor allen Dingen, das geht auch nicht mehr. Ich habe auch die Aufmerksamkeit, glaube ich, lang genug beansprucht. Es ist das Allgemeine, es ist, Philosophie ist auf je ihrem Feld die Forderung nach Rechtfertigung. Und es hat das Moment, das ist eine kritische Geisteshaltung, weil sie ja immer das, wie es ist und gegeben ist, immer erst sagt, einfach so gelten lassen wollen wir es nicht. Aber wir fordern Rechtfertigung ein. Als Gerechtfertigtes wollen wir es gelten lassen. Und diese Geisteshaltung, ich frage nach einem höheren Gesichtspunkt der Rechtfertigung des Gegebenen. Dieses Grundmuster, wird angewendet auf alles und jedes und vor allen Dingen heute auf die Wissenschaft selber und eben auf die Praxis, auf das Feld der Moral. Also das sind große Felder, das ist jetzt noch nicht alles, aber das sind schon die, meine ich auch, die im Studium für die meisten erst einmal die großen Abteilungen der Philosophie ausmachen. Und da habe ich jetzt eigentlich das Nötige oder das gesagt, was ich zu sagen wollte, ich bin soweit fertig. Wäre zufrieden, wenn es noch Einwände oder Fragen oder Widersprüche oder irgendwas gibt.
Ich habe zu Heidegger noch eine Frage mit dem Sein, also das Wesen des Seins, also dass das Sein als solches erkannt wird, aber das Wesen selber inhaltlich praktisch nicht erkannt, also so habe ich das irgendwie verstanden, dass das dann als Erkenntnis gilt bei Heidegger, aber darüber hinaus dann kein weiterer Erkenntnis mehr möglich ist.
Ja.
Ist das so?
Ja. Das Bewusstsein, dass die Realität höher ist als alle Vorstellungen, die der Mensch sich so macht, ist die ganze Antwort. Und das steckt in der Formel, hinter allem Seienden, wo du immer wissen willst, was dahinter steckt, wo du immer die Urgründe wissen willst. Ich sage dir den Urgrund, hinter allem Seienden, und da dürfen wir jetzt alles, was es gibt, denken, hinter allem Seienden steckt das Sein. Das ist nur die Aufforderung zur Hochachtung vor der Wirklichkeit. Gegen den menschlichen Wahn, er könnte irgendwas bestimmen, er könnte Gesichtspunkte anlegen. Beim Heidegger läuft es auch sehr deutlich raus auf, habt eine Ehrfurcht vor dem Sein. gibt es Formulierungen, die gehen dann auch in Dichtung über, aber die Ehrfurcht ist da schon sehr der Ton. Gut, das glaube ich ist es. Gibt es denn noch andere Sachen, wo was nicht verstanden worden ist oder was für verkehrt gehalten worden ist?
Ja? Magst du nicht doch noch kurz die Frage nach dem Sinn kritisieren? Also die Verschiebung der Fragestellung hast du vorhin gekennzeichnet, von dem, was ist hin zu, warum, nach dem dahinter, ja. Dem Grund, immer dem Grund dahinter. Aber ja, mich hat interessiert, was du noch dazu sagen
willst. Ich muss sagen, zu dem Thema Sinn des Lebens habe ich eigentlich nichts zu sagen, außer dem, was ich schon gesagt habe. Man fordert einen höheren Gesichtspunkt, unter dem, vielleicht auch verstanden als einen höheren Zweck, unter dem all das aktuelle, das tatsächliche Leben als letzten Endes Mittel dieses höheren Zwecks erscheint und dadurch der banale Alltag, das Enttäuschende, die enttäuschende Wirklichkeit als letzten Endes gerechtfertigt dasteht. Ja, sie ist sinnhaft. Das ist es. Ja, man kann Ja dazu sagen. So, mehr kommt auf der abstrakten Ebene nicht mehr dazu. Was jetzt hier mit die Zitate noch bringen, das ist der moderne Umgang damit. Und das ist die ganze Ecke mit der kritischen Theorie aus Frankfurt, die eben, das haben wir aber auch vorhin schon in aller Abstraktheit behandelt, die Antwort verbietet als billige Legitimation des Schlechten, aber die Frage hochhält. Und dann kommen so absurde Sätze raus wie, Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Oder die These, dass Leben habe keinen Sinn, wäre als positive genauso töricht, wie ihr Gegenteil falsch ist. Dass man immer denken, Adorno argumentiert mit liebend gern so. Wo er immer so tut, er sagt, als ob zwischen weder und noch ein Riesenbereich wäre, ja, als ob es da auch noch was gäbe. Also weder hat das Leben keinen Sinn, noch hat es einen. So, dazwischen ist irgendwas. Zwischen weder und noch soll auch noch Platz sein. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt abflachend gegenüber dem, was gefallen ist. Lieber Rückfragen zu dem, was gefallen ist, lieber Fragen zu, was wird heuer gemacht? Wie heißt es? A Priorizität und Analytizität. Damit wird sich befasst. Einer der Dozenten hat mir noch die Ehre angetan, selber die Kategorie der Rechtfertigung. Wissen und Rechtfertigung nennt sich ein Hauptseminar. Ja, der weiß, wovon er redet. Er hält es nicht für verkehrt, sowas zu fragen, nach der Rechtfertigung zu fragen, aber er meint, darum geht es in der Philosophie. Egal. Meinetwegen ist es fertig, wenn nicht Einspruch oder weitere Anregungen kommen.